Hallo und herzlich willkommen zu unserer 40. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Wir freuen uns riesig, dass unser kleines Podcast-Projekt nun schon 40 Folgen umfasst und insgesamt über 98.000 Hörerinnen in den ersten 39 Folgen dabei waren. Als wir im April 2020 gestartet sind, wollten Werner und ich eigentlich nur einen Rahmen schaffen, dass wir uns alle vier Wochen mit einem interessanten Gast treffen und ein Gespräch führen zum Thema Psychiatrie. Wie ihr seht, das funktioniert und ihr hört uns sogar zu. Danke. Bei der 39. Folge haben wir erstmals am Ende spontan entschieden, einen zweiten Teil aufzunehmen, weil es so spannend war. Und es gab sogar einen Cliffhanger am Ende. Aus Termingründen konnten wir den zweiten Teil leider jetzt noch nicht mit Jens Jüttner aufnehmen. Wir erhöhen also nochmal diese Spannung für den zweiten Teil, auch wenn das so nicht geplant war. Damit ihr nicht länger auf diese Jubiläumsfolge warten müsst, also auf die 40. Folge, sprechen wir heute mit Dr. Devos über ein besonderes Thema, nämlich der medizinischen und therapeutischen Versorgung in einer Justizvollzugsanstalt, also quasi hinter Gitter.
Ja, und heute geht es um psychische Erkrankungen im Strafvollzug. Und ja, ich habe mir schon oft überlegt, psychische Erkrankungen, die sind ja in unserer Gesellschaft jetzt nicht gerade selten. Und
ja, so 30% haben wir ja immer so als Zahl.
Ne? Ja, je nachdem, wie schwer man nimmt, wie hoch man die Latte legt, ob man sagt, da ist eine psychische Erkrankung. Und das ist jetzt in der Normalbevölkerung. Aber ich habe mir schon oft überlegt, wie ist es eigentlich in einem Gefängnis, in einer JVA? Das sind ja belastende Bedingungen. Das ist unter Umständen sind da viel mehr Erkrankungen, vielleicht auch schlimmere Erkrankungen oder vielleicht ist es da alles ganz anders. Das ist heute unser Thema. Und da haben wir heute auch einen Experten zu Gast, den Dr. Devos. Sie waren 20 Jahre als Arzt und Psychologe in einer großen JVA in Nordrhein-Westfalen tätig. Hallo, Dr. Devos.
Hallo. Hallo, einen schönen guten Abend zusammen. Ja, ich war 20 Jahre hauptamtlich tätig, aber im Grunde genommen bin ich seit 40 Jahren in der Justiz tätig, weil ich vorher nebenamtlich eine kleinere Strafanstalt betreut habe und damals dann vor 20 Jahren etwa hauptamtlich gewechselt habe. Von meinem Beruf her bin ich also Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und seit 1999 auch psychologischer Psychotherapeut. Durch das Doppelstudium, was ich damals gemacht habe, als Mediziner und als Psychologe. Und durch die Weiterbildung, die ich da gemacht habe, habe ich dann auch die Approbation als psychologischer Psychotherapeut bekommen.
Nur die ganz Fleißigen haben früher beides studiert. Ja, man weiß es. Also ich habe Psychologie studiert, ja. Aber ich habe mir nicht träumen lassen, auch noch zusätzlich ein Medizinstudium. Ja, Sie waren also, so einer, die haben das früher gemacht.
Ich habe es einfach mal gemacht, weil mich ein bisschen auch geärgert hat. Damals, ich wollte ja dann in den auch therapeutischen Bereich rein. Ja. Und als Psychologe war das ja zu der Zeit gar nicht so ohne weiteres möglich.
Ja, das stimmt.
Also dann muss man sagen, und dann standen einem immer die Mediziner im Weg letztendlich.
Genau. Die Psychologen hatten damals damals vor 50 Jahren hatten die Psychologen nichts zu sagen.
Nein, also das ist wirklich.
Also in den letzten 30 Jahren habe ich die Entwicklung schon mitbekommen. Ne? Also auch in der normalen Psychiatrie, also normal jetzt mal in Anführungszeichen, hat es doch einen ganz, ganz schön steilen Prozess genommen. Ja. Würde ich auch sagen, verdient man auch. Man hat die hochnäsigen Ärzte ja mit der Evidenz geschlagen.
Ja? Also die Evidenz,
was ja eigentlich Forschung immer und so deren Dingen war. Und das haben ja die Psychologen dann gut hinbekommen, indem sie mindestens eine genauso gute Evidenzbasierung geschaffen haben.
Stimmt, ja.
Und jetzt wollen ja eigentlich fast alle Fachärzte für Psychiatrie auch mindestens Psychotherapeuten sein.
Ja, der ist ja auch so. Meine Tochter ist also Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ja. Und der Facharzt ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie heute. Und
der ärztliche Psychotherapeut.
Ja, genau. Und ich sehe das auch bei meinem großen Enkel, der ist jetzt im Masterstudium Psychologie und da muss man sagen, dass also auch da, was die also schon auch lernen und auch welche Aussichten die haben, doch erhebliche Veränderungen sind zu der Zeit, als ich damals studiert habe und die Möglichkeiten eines Psychologen zu arbeiten viel vielfältiger geworden ja. sind. Das finde ich also eine, für mich eine sehr gute Entwicklung auch.
Ja. Na toll, wenn Sie das so berichten können, weil Sie ja, ja beides auch kennen, ja. auf so einen langen Zeitraum zurückblicken. Ne? Ja, wir also kennen ja nur so die letzten Entwicklungen der letzten ja. 20, 30 Jahre also, und es hat sich ja wahnsinnig viel verändert.
Also mein Diplom ja. habe ich jetzt exakt vor 50 Jahren gemacht.
Okay. Aber ich bin 50 Jahre noch richtig, ich bin ja, ein bisschen jünger. Bei mir sind es 35.
Haben Sie richtig getippt? Also das ist genau 50 Jahre her, wo ich da mein Diplom gemacht habe. Okay. Und dann habe ich also erstmal als Psychologe gearbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle. Und ja, in Anführungszeichen dann nebenbei Medizin weiter studiert. Mhm. Ah. Und dann bin ich also in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Dann längere Zeit im Gesundheitsamt, wo ich dann eben nebenberuflich eine kleine JVA betreut habe und dann später hauptamtlich in den Strafvollzug übergewechselt bin. Und ich muss sagen, ich habe es eigentlich nie bereut. Also es ist, man muss dazu sagen, dass also die Freiheiten, die man auch als Arzt jetzt in der Justiz hat, ja. groß sind. Ah. Also man stellt sich das wirklich wahrscheinlich ganz anders vor. Okay. Es ist also so, dass sagen wir mal eine normale JVA, nicht so eine kleine, da macht dann man so mehr nebenamtlich, eine normale große JVA hat natürlich ihren medizinischen Bereich.
Mhm. Die haben die fest angestellt.
Und die sind ja. fest. Ja. Auch verbeamtet in den meisten okay. Fällen.
Das heißt, so eine JVA, muss man sich vorstellen, ist wie so ein kleines Krankenhaus oder wie so eine Medizinabteilung mit dran oder so.
Ja, die haben da so, ja, ambulant.
Mhm. Ambulant.
Ambulant.
So eine Ambulanz ist da
mit drin. Das ist eine Ambulanz, wie so eine Hausarztpraxis mhm. letztendlich. Ah, okay. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Und gibt es ein oder zwei Anstaltsärzte, je nach Größenordnung der JVA.
Heißt auch wirklich noch Anstalt, weil in der Psychiatrie ja. darf man das ja nicht sagen.
Nein, das heißt
auch. Wenn Andreas, wenn du zu deinem Oberarzt gesagt hast, hallo, Herr Anstaltsarzt. Nee. weil das ja
Strafvollzugsanstalt.
Ja. Deswegen ja. ist man da Anstaltsarzt.
Genau, auch. Deswegen heißt das also auch weiter Anstaltsarzt. Und die haben also ihren Anstaltsarzt, ja. der dann allerdings unterstützt wird durch Krankenpflegepersonal.
Ah, okay.
Und das Krankenpflegepersonal hat eine vollgültige dreijährige Krankenpflegeausbildung. Mhm. Ja. Sind also voll ausgebildete Krankenpfleger oder Krankenschwestern.
Da ist auch viel medizinische Expertise ja, dann darüber.
Ja, klar, die auch doch zusätzlich dann eine Ausbildung im Strafvollzug bekommen.
Ah, okay.
Die haben also eine Doppelqualifikation da im Strafvollzug. Einmal den medizinischen und einmal da die vollzugliche Ausbildung.
Aber was muss man da wissen? Also was so Ausgang und juristische
ja,
Sachen und
genau.
so.
Und aber auf der anderen Seite ja. natürlich auch. Ja.
Die rechtliche Situation, was darf ich und was nicht? Und
was
so.
Darf, was ja. man da machen darf. Und da, ja, ja. Aber auch Sicherungsmaßnahmen müssen die vornehmen. Mhm. Das geht hin bis zum Schusswaffengebrauch, diese ach ganzen so. Sachen.
Selbstverteidigung
da. Wahrscheinlich. Ja, auch ja das so. Ist also eine vollgültige mhm. Vollzugsausbildung, mhm. wie auch. Ja, die können im Prinzip auch, ja, wenn die keine Lust haben, im medizinischen Bereich mehr zu arbeiten, auch in dem normalen Bereich in der Justizvollzugsanstalt arbeiten. Ja, ja. Zum Beispiel als Abteilungsbeamte oder so. Ja, 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 ja. In dem sogenannten AVD, Allgemeinen Vollzugsdienst.
Ja, ja.
Also so ist das erstmal konstruiert, die Geschichte.
Da war es eine Besonderheit, denn Sie Anstaltsarzt waren, es geht mir immer noch schwer, die Lippen sowas zu sagen,
wenn Sie Anstaltsarzt so, ja.
waren, dann hatte ja die Justizvollzugsanstalt, die Sie, dieses Glück hatte, Sie zu haben, auch einen Psychologen dann mit drin, was ja eine Besonderheit dann war, nehme ich an.
Das war jetzt wirklich eine Besonderheit, wobei natürlich auch sonst auch andere psychologische Kollegen da sind.
Ah, okay.
Das muss man auch sagen, das beobachte ich in den ganzen 40 Jahren, die ich also in der Justiz tätig bin, dass da auch eine erhebliche Veränderung gekommen ist, auch im Umgang mit den psychischen Erkrankungen, mit den Auffälligkeiten der Menschen, dass also zum Beispiel viel mehr Psychologen jetzt auch in den Haftanstalten tätig sind als früher. Mhm. Also in einem ganz, ganz anderen Ausmaße.
Mhm. Vielleicht muss man erwähnen, dass wir ja jetzt über Straftäter sprechen, die krank werden während ihrer Haft, sag ich mal, somatisch oder vielleicht auch psychisch. Mhm. Wir sprechen jetzt nicht über, könnte missverständlich sein, über psychisch kranke Straftäter, die in der Forensik sind. Wir sind jetzt in einem ganz normalen Gefängnis und da sind Sie Anstaltsarzt und hatten noch das Glück, sage ich mal, gehabt, auch aufgrund Ihrer Ausbildung auch durchaus einen Blick nicht nur auf das leibliche Wohl, sondern auch auf das psychische Wohl der Menschen.
Ja, ist das richtig? Kann man das so trennen, dass man sagt, also wenn jemand eine normale Straftat geht, also nicht unter nicht im Rahmen einer Psychose, dann in ein Gefängnis, in eine JVA kommt und dann in der JVA psychisch krank wird, das sind die Fälle, über die wir jetzt sprechen. Umgekehrte Fälle, wenn jemand vorher schon psychisch krank ist, die Straftat schon begeht, während er schon psychisch krank ist, dann kann es sein, dass eine Forensik kommt und das ist sozusagen eine parallele Struktur. Auch da sind die Leute in so einer Anstalt, sind geschlossen untergebracht. Ja. Das sind so die beiden Modelle, oder?
Ja, auf die, weitestgehend, wobei man beachten muss, dass auch selbst wenn jemand vorher also psychisch krank war, wichtig ist, wie dein Zustand im Moment der Tat gewesen ist.
Das ist
das Entscheidende dabei.
Im Moment der Tat, also nicht
das
nur vorher,
ist das Entscheidende dabei, ob dann also so ein Paragraph 20 oder 21, der da eine Rolle spielt, in Anwendung kommt. Und nur dann kann jemand also in den Maßregelverzug auch verlegt werden. Die anderen kommen in eine normale JVA, auch selbst wenn bei denen vorher schon eine psychiatrische oder psychische Erkrankung vorliegt.
Wenn die Straftat nicht im Rahmen der psychischen Erkrankung begangen wurde.
Ganz genau. Und deswegen, es wird also zum sehr häufig oder passiert also auch, dass die Verteidiger eigentlich nicht so ganz gerne haben und die Betroffenen auch nicht, wenn die in der Psychiatrie untergebracht werden. Nämlich da ist folgendes Problem. Wenn die in den Knast wandern, ist das eine zeitliche Strafe. Ja. Einfach gesagt, du gehst jetzt 6 Jahre in den Bau.
Dann kann man die
Uhr
darstellen.
Dann kann man
den Kalender darstellen.
Und dann kann man überlegen, ob du 2/3 kriegst oder was da ist oder ob du den offenen
Oder sogar schon vorher. Aber es geht auf keinen Fall länger als diese Zeit.
Gehen die in die Forensik, dann ist das nie zeitlich festgelegt, sondern dann können die erst dann entlassen werden, wenn die praktisch geheilt sind und wenn gesagt wird, dass also eben keine Gefahr von denen mehr ausbesteht. Ja, ist also da jetzt einfach nicht festgehalten, wann die entlassen werden können.
Und das ist, glaube ich, sogar ein weit verbreitetes Missverständnis in der Allgemeinbevölkerung, die glauben, wenn man quasi als psychisch kranker Mensch verurteilt wird, dass das eine leichtere Strafe sei. Das Gegenteil ist der Fall, das haben wir auch schon gehört, weil es einfach tatsächlich, was den Entlasszeitpunkt anbetrifft, einen ganz anderen Aspekt hat, nämlich wenn ich in der Forensik bin, werde ich entlassen, wenn ich quasi keine Gefahr mehr von mir ausgeht. Während ich bei einer Zeitstrafe als, ich sage jetzt mal, normal verurteilter Straftäter mit dem Strafmaß rechnen kann, dass mir, oder maximal mit dem Strafmaß rechnen muss.
Ich weiß dann, wo ich dran bin.
Genau,
Aber ich glaube, ich hoffe jetzt zumindest mal, dass ein forensischer Straftäter, der eigentlich gar kein Straftäter ist, sondern eben, es ist ja dann, er hat es ja im Rahmen der Psychose begangen, dass er gar nicht so als Straftäter vielleicht behandelt wird, sondern als kranker Mensch, dass die Patientenrolle im Vordergrund steht und dass die Umgebungsbedingungen dann vielleicht etwas
therapeutischer
und nicht
so. So ist es ja gedacht auch.
Ne? Also ich habe mal tatsächlich eine große Forensik in Düren besichtigt, das ist dieses Dorf hinter der großen Mauer. Das ist dann, natürlich können die Menschen die Mauer nicht verlassen, aber innerhalb der Mauer fand ich das sehr, hat mich das nix, also innerhalb der Mauer gab es dann keine Gitter und so Sachen.
Natürlich, da ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zum Strafvollzug. Ja. Die Möglichkeiten der Behandlung sind natürlich in der Forensik ganz andere als im Strafvollzug. Da hat sich also, aber allerdings in den letzten 40 Jahren doch ein bisschen was getan. Es zeigen sich doch leichte Veränderungen. War also vor 40 Jahren zum Beispiel, wenn wir einen psychisch Kranken hatten, der untergebracht werden musste, der wirklich schwer psychisch krank war und psychiatrisch weiter behandelt werden musste, war also ungeheuer schwer, den irgendwo hin unterzubringen. Innerhalb des Vollzuges gab es nichts letztendlich.
Genau, das wäre meine Frage. Es kann doch auch mal, weil Sie sagen, da ist nur eine Ambulanz und oder ja. wie so eine große Arztpraxis. Aber wir haben ja eine normale Bevölkerung, auch Menschen, die müssen in ein Krankenhaus. Und ja. wenn der jetzt in ein Krankenhaus muss, wo muss der dann da?
Also in ein also psychiatrisches
Krankenhaus.
Damals,
die normale offene Psychiatrie wird ihn ja nicht nehmen.
nee, das wird problematisch. Dann muss man gucken, das war zu der Zeit so, dass man eventuell eine Haftunfähigkeit für den durchbekommt. Da gibt es noch den Paragraphen 455, okay. wo dann drin steht, wenn jemand in Geisteskrankheit verfällt, dann kann der haftunfähig werden. Es mhm. ist letztendlich aber auch eine juristische Entscheidung. Und wenn die Juristen dann sagen, das ist uns zu gefährlich, mhm. dann bleibt er im Knast. Okay. Dann bleibt er in der JVA und dann muss er da also entsprechend weiter behandelt werden, nach den Möglichkeiten, die damals da waren. Wir haben dann später auch für die somatische Erkrankung hier in Nordrhein-Westfalen das Justizvollzugskrankenhaus in Frönnenberg bekommen. Erstmal für die somatischen Erkrankungen. Okay. Wobei ich also aus meiner somatischen Sicht sagen muss, dass das wirklich ganz ehrlich ein gutes Krankenhaus ist.
Ah, okay.
Mhm. Also da gibt's nichts. Die machen, überall kann was sein und überall ist man nicht zufrieden. Mhm. Aber die machen wirklich gute Arbeit,
ja.
mit entsprechendem normalen Kreiskrankenhaus eventuell. Mhm. Und dann ist also Folgendes gewesen. Es wurde dann immer deutlicher, dass die Problematik mit den psychisch kranken Menschen immer weiter anwachsen würde. Mhm. Und immer weiter angewachsen ist auch letztendlich.
Oder vielleicht auch das Stigma runter, dass auch Gefangene sich getraut haben, zu sagen, ich bin psychisch krank.
Ja, oder auch das Bewusstsein der Umständigen größer wurde. Ja. Ist also wir haben mit so viel psychischen Erkrankungen zu tun, das muss was passieren. Ja. Und dann erinnere ich mich noch selber, habe ich 2002 mal im Ministerium, im Krankenhaus einen Vortrag gehalten über die Lage der psychisch Kranken in der JVA. Da habe ich einfach eine Statistik mal gemacht, keine wissenschaftliche Untersuchung, einfach nur mal eine Statistik. Und da hat sich doch herausgestellt, dass also mindestens 60% der Betroffenen hier in den JVAs eine psychische Störung haben. Also kann man von ausgehen. Dann ist das weitergeführt worden unter der Leitung letztendlich von Professor Schneider. Ist in Bielefeld-Brackwede eine ganz intensive wissenschaftliche Untersuchung zu dem Thema durchgeführt worden. Das war, ich meine, 2006. Ja. Und die sind dann zu ganz anderen Zahlen noch gekommen. Die sind also bis zu 85% gekommen, dass da Menschen sind, die eine psychische Störung haben.
Was hast du eben vorhin gesagt? Was sind denn normale Bevölkerung?
30. Also nach EU-Daten.
Ja, dann so. Wäre ja die Werte, die doppelt so hoch und mehr sind, auch nicht so verwunderlich, sozusagen, in so einer schweren Umgebung.
Ja. Ja.
Und auch von Menschen, die sozusagen auch eine Belastung haben. Ich denke, wenn man so eine Straftat begangen hat, ist man ja auch durch die eigene Vergangenheit auch belastet. Mhm. Und es sind ja auch bestimmte Schichten, die da überrepräsentiert sind im Gefängnis, die auch wahrscheinlich eher vulnerabel sind für psychische Erkrankungen.
Ja, und die Bedingungen sind ja auch sehr schwere Lebensbedingungen.
Ja, auf jeden Fall komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück. Ja. Auf jeden Fall ist dann einige Zeit später in Frönnenberg eine psychiatrische Abteilung eröffnet worden.
Nicht nur ein somatisches Krankenhaus, es gab eine psychiatrische Abteilung.
Und die psychiatrische Abteilung ist jetzt vor kurzem noch erweitert worden. Und da sind noch andere Maßnahmen ergriffen worden, die auch mehr im ambulanten Bereich funktionieren. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Man muss sich ja Folgendes mal vorstellen. Egal, was jemand angestellt hat, wenn der nicht gerade schon so im Training ist und x-mal in der JVA gewesen ist, so ein Mensch wird rausgerissen jetzt aus seinem normalen Leben. Er wird rausgerissen.
Ja. Mhm. Keine Routine mehr, kommt, kein Alltag mehr.
Der wird dann abgeschirmt von allem, kommt in der Zelle und hat kaum Kontakt noch zu seinen Angehörigen, macht sich natürlich Gedanken darum, was passiert, was läuft da alles. Das bleibt nicht so, wie man so schön sagt, hier in unserer Krefelder Verhältnis in den Knochen stecken, sondern das sind Sachen, die natürlich auch von der Seite aus erst einmal ganz erhebliche Probleme machen. Und ja, dann ist auch die Frage, natürlich immer der Abklärung der Suizidgefährdung, die eine ganz wesentliche Rolle spielt, sondern was die Suizidforschung immer wieder darauf hinweist, ist ja klar, dass also unter solchen belastenden Umständen natürlich die Gefahr einer Suizidalität immer viel größer ist und viel größer wird. Das heißt, man muss sich ja auch um diese Menschen kümmern. Ja, und das ist natürlich ein ganz großes Problem, also auch zum Beispiel bei den Untersuchungen. Jeder Inhaftierte, der frisch reinkommt, muss letztendlich in den ersten Tagen vom Anstaltsarzt untersucht werden. Da wird abgeklärt, sind da körperliche Erkrankungen, sind da geistig-seelische Erkrankungen, wird abgeklärt, wie sieht's mit einer Suizidgefährdung aus und. Und wenn also Risiken bestehen, dann muss von Seiten der Justiz besonders darauf geachtet werden, dass also Sicherungsmaßnahmen überachtet werden, dass also er überwacht wird, dass er nach Möglichkeit nicht alleine ist, oder sie, entschuldige, ich sage die ganze Zeit jetzt er oder sie.
Wahrscheinlich, weil sie in dem Männergefängnis gearbeitet haben.
Nein, ich habe auch mal in mehrere Jahre im Frauengefängnis gearbeitet.
Ach so,
gearbeitet.
Okay. Dann
also da ist also auch so, da, aber jetzt in der letzten Zeit im Männergefängnis, deswegen bin ich dabei eher geblieben. Aber natürlich ist das auch bei den Frauen der Fall.
Klar.
Und da spielt noch eine wesentliche Rolle auch die Problematik mit den Kindern, die da auf einmal dann zurückbleiben. Ja. Das sind alles Sachen, die wirklich
Belastungsfaktoren sind.
Klar. Ganz massive Belastungsfaktoren bei der ganzen Geschichte sind. Und das heißt, dass unabhängig von einer psychiatrischen Erkrankung natürlich durch diese Veränderungen, Anpassungsstörungen natürlich auftreten, insbesondere im depressiven Bereich.
Depressiven Bereich.
Das ist irgendwie ganz naheliegend.
Gibt es auch Psychosen? Man hört ja manchmal so Haftpsychose oder so.
Ja, Haftpsychose, von dem Begriff, um da direkt drauf zu kommen, halte ich nichts.
Das ist einfach mal umgangssprachlich.
Nein, das ist nicht nur umgangssprachlich, sondern das war oder ist zum Teil noch ein Begriff, der auch benutzt wird, der aber eigentlich von den Anstaltsärzten und dem Psychiater nicht gerne benutzt wird, weil das so aussieht, als würde durch die Haft selber eine Psychose unbedingt hervorgerufen.
Okay.
Da glaube ich nicht dran. Da war früher der Meinung, es gäbe Haftpsychosen. Der Begriff war ein stehender Begriff. Gerade 1920, 1930, so in der Ecke, da wurde das also immer sehr propagiert. Kann auch vielleicht gewesen sein, dass die Menschen da so erschienen.
Da waren die Bedingungen wahrscheinlich auch nochmal andere.
Ganz genau, da waren ganz andere Bedingungen, die da noch eine Rolle spielten, viel mehr Isolierung. Ja. Ich habe sowas Ähnliches jetzt vor kurzem erlebt. Und zwar ging es da um einen Menschen, der wegen Totschlag oder Mord angeklagt war und der aus bestimmten Gründen absolut isoliert wurde. Über Wochen und Monate, damit er mit keinem Kontakt hatte. den habe ich dann auch, also tatsächlich auch hinterher psychotherapeutisch betreut.
Ja.
Und der hatte mir auch schon gesagt, er hätte schon langsam angefangen, mit sich selber zu reden und Stimmen zu hören und all solche Sachen. Mhm. Und durch solche extreme Haftbedingungen könnte ich mir schon vorstellen, dass da also psychoseähnliche Zustände aufgetreten sind. Und deswegen der Begriff Haftpsychose.
Aber Sie aber, sagen, da gibt es Depressionen und wahrscheinlich auch so wie in der normalen Psychiatrie auch die eine oder andere psychotische Erkrankung, die aber nicht unbedingt durch die Haft hervorgerufen
wird. Nein, also auch Schizophrenien gibt's. Und diese Erkrankungen, die gibt's. Sind häufig.
Ach,
das ist nicht ungewöhnlich, sondern die treten häufig auf.
Ja.
Und das ist also auch einer der Gründe, weswegen die also erstmal auch dem Psychiater vorgestellt wird, weil wie draußen auch.
Mhm. Und da möchte ich Konziliarpsychiater auch.
Dafür. Ein Konziliarpsychiater, wie draußen auch, muss meines Erachtens bei einer Psychose, einer Schizophrenie auch medikamentös gearbeitet werden.
Ja,
ich halte also gar nichts davon. Also man sagt, was kriegen wir alles auch mit psychologischen Methoden hin und so weiter. Also da muss medikamentös mit entsprechenden Medikamenten gearbeitet werden. Und das passiert natürlich in der Justiz. Mhm. Und ich erinnere mich dran, dass
das ist ja auch gut, dass es eine Medizinabteilung gibt. Dann gibt es ja auch Medikamentenausgabe, Krankenpfleger.
Ja,
und dann können auch die Neuroleptika vergeben werden gegen
und
Psychose.
Und ich muss sagen, dass einer unserer Konsiliarpsychiater, der leider verstorben ist vor einiger Zeit, der gleichzeitig Leiter einer großen psychiatrischen Klinik war, der dann immer gesagt hat, Mensch, irgendwie komme ich gerne bei euch arbeiten. Das ist zwar nicht so ganz einfach, aber es bedrängt mich keiner, welche Medikamente ich gebe. Ich darf die neuesten Medikamente geben. Ich meine, in meiner Klinik
die teuren,
lange nicht.
Ich darf auch die teuren Atypika. Ja.
Ich darf auch die teuren Medikamente geben.
Ja, ja.
Und das ist tatsächlich so, dass da jetzt dann keiner hinkommt und sagt, du darfst denen die Medikamente nicht verordnen.
Aber das hört sich ja jetzt erstmal sehr positiv an. Man hat den Eindruck, Menschen, die in der JVA sind, Justizvollzugsanstalt, werden erstmal medizinisch gut versorgt. Die haben quasi einen, ich sage jetzt mal, Hausarzt, heißt da Anstaltsarzt, sage ich mal, der nach denen schaut und der auch guckt, dass quasi Fachärzte, auch gerade bei psychischen Erkrankungen, quasi hinzugezogen werden und dass diese Therapien auch stattfinden. Gibt es denn weitere Therapien, die man auch dann im Rahmen, also draußen hätte man ja vielleicht auch die Gelegenheit, zur Psychotherapie zu gehen oder Sport zu machen oder zur Ergotherapie zu gehen oder was auch immer.
Gartenarbeit zu machen, zu reisen,
das
zu wandern.
Das wird ja jetzt ein bisschen anders in der JVA, ne?
Fängt es natürlich jetzt schon an. Ich sprach darüber, über die Medikamente, die geben können.
Ja.
Aber so in Anführungszeichen flankierende Maßnahmen.
Ja, also Monotherapie hat sich ja nicht immer so bewährt im richtigen Leben.
Sind natürlich, es ist sehr problematisch. Und das ist auch eine der Dinge, die ich also leider finde, dass da auch mehr passieren könnte und mehr passieren müsste. Fängt alleine an der mit der Situation an, dass durch die Medikamente ja oft so ein doch erheblicher Bewegungsdrang da ist.
Ja, genau.
Darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und die sitzen den ganzen Tag letztendlich auf der Zelle, können natürlich zur Freistunde gehen und zum Sport gehen. Aber mein Wunsch wäre immer noch und ist auch immer noch, dass man dahin kommt und dann in den einzelnen JVA, da sind genug Patienten, die dafür in Frage kommen, eine Abteilung zum Beispiel aufmachen würde, wo die dann auch rumlaufen können, allein sich bewegen können, irgendwas machen können. Sowas gibt es zum Beispiel auf Abteilungen für die Sozialtherapie. Es gibt ja sozialtherapeutische Abteilungen, die aber jetzt nichts damit der Versorgung der psychiatrisch Erkrankten zu tun haben. Das wäre, glaube ich, ein großer Vorteil. Und was in manchen Anstalten da ist, ist so eine tatsächlich auch so eine Arbeitstherapie. Und Sport natürlich sowieso. Sport können die alle machen, da können
Sport
sich
kann
bewegen.
Man machen. Und was Sinnvolles machen, arbeiten kann man auch. Okay.
Kann man durchaus auch. Ist nicht überall so viel ich weiß, aber ist durchaus möglich. Mhm. Und die dürfen natürlich auch arbeiten gehen, wenn das also entsprechend juristisch und von Seiten der Abteilungsleiter aus dann genehmigt wird, dass die da irgendwelche Tätigkeiten aufnehmen können. Allerdings, das ist der Unterschied zur Psychiatrie, das ist nicht nur die Telefonnummer, wie ich gerne schon mal sage, sondern auch tatsächlich, dass diese Möglichkeiten natürlich nicht in dem Maße vorhanden sind. Und sagen wir so, dass diese therapeutischen Dinge letztendlich auch nicht medizinisch, psychiatrisch oder psychotherapeutisch geführt werden, sondern die Entscheidung liegt letztendlich immer im Rahmen des Vollzuges und nicht im medizinisch-psychotherapeutischen Bereich.
Also da würde nicht der Anstaltsarzt sagen, für den wäre es gut.
Doch, das kann er sagen.
Kann er sagen,
aber er kann es nicht anweisen.
Er kann es nicht
entscheiden. Okay. Er kann es nicht anordnen. Okay. Der darf es durchaus sagen. Mhm. Und normalerweise hört man auch darauf. Ja. So ist das nicht. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass man da immer gegen Mauern läuft. Das wäre verkehrt. Aber die Entscheidung liegt nicht bei ihm. Die liegt bei den zuständigen Abteilungsleitern, die zum Teil jetzt auch schon Psychologen sind, muss man sagen, oder Sozialarbeiter. Mhm. Das gibt's auch, sind ja nicht nur Verwaltungsbeamte oder Juristen, sondern die kommen auch aus einem mehr benachbarten Berufen. Und aber trotzdem, die Entscheidung liegt nicht im medizinischen Bereich.
Was mich wirklich jetzt mal interessieren wird, das habe ich mich oft gefragt, wie sieht es denn mit den Freiheiten einer strafgefangenen Person aus, was die Behandlung angeht? Ich meine, das ist ja eine Freiheitsstrafe, das sind ja Freiheiten eingeschränkt, aber gegenüber Ihnen als Anstaltsarzt oder gegenüber den
Therapeuten... Freie Arztwahl hat er, glaube ich, schon mal nicht, oder?
Nein, freie Arztwahl gibt es nicht.
Das gibt es nicht, ne?
Nein,
aber nicht. Aber es gibt eine Freiheit, auch eine Therapie anzunehmen oder nicht. Der kann ja sagen, ich mache jetzt keine Therapie.
Natürlich, man kann keinen dazu zwingen. Okay. Eine Problematik ist natürlich, dass eine Zwangsgemeinschaft ist zwischen Patienten und Anstaltsarzt. Aber ich muss auch eins dazu sagen, also das sind einfach zig Jahre Erfahrung, dass es Riesenprobleme nicht in dem Maße gegeben hat. Tatsächlich nicht. Mhm. Ich würde es ganz offen sagen, ich habe damit nichts zu tun. Ja. Das kann mir auch nichts passieren, wenn ich sagen würde, das ist der größte Mist, den es gibt und das gibt nur Palaver. Das stimmt letztendlich nicht. Sondern in der überwiegenden Anzahl der Fälle klappt das auch mit der Behandlung. Und selbst im psychotherapeutischen Bereich ist das ja auch ein gewisses, gibt ein gewisses Problem mit der Schweigepflicht,
muss man sagen. Stimmt, auch das ist ja eine andere Variante.
Ja, da muss man aufpassen.
Wahrscheinlich, wenn es um Flucht oder sowas geht.
Geht da in die Richtung. Und zwar die Schweigepflicht nach dem Paragraphen 203, der zählt für Anstaltsärzte, der zählt auch für die Psychologen, Sozialarbeiter und so weiter. Es gibt dann nur so einen berühmten weiteren Paragraphen, der die Fachleute, die Fachgruppen dazu verpflichtet, unter bestimmten Umständen den Anstaltsleiter zu informieren. Auch das, was während der normalen Behandlung passiert, nicht im ärztlichen Bereich. Da ist der Anstaltsarzt lediglich befugt, dem Anstaltsleiter Informationen weiterzugeben. Aber er muss es nicht. Ah, ja. Okay. Bei den anderen Berufsgruppen ist das nicht der Fall. Ah. Bei mir ist das jetzt durch die Geschichte eine ganz komische Angelegenheit. Ist nichts gewesen, bisher gar nichts. Nur rein theoretisch. Ich bin tätig als psychologischer Psychotherapeut. Nicht als Mediziner in dem Fall.
Ja, ja.
Das heißt, in der Funktion hätte ich nicht den Schutz als Mediziner, Informationen nur befugt weiterzugeben.
Das ist ja fast eine Gesetzeslücke, weil es ja noch eigentlich das mindestens so schützenswert wie ein gebrochener
ist
Arm.
Ist aber einfach, da steht drin, dass die Leute nach § 203 unter die Schweigepflicht fallen, dann verpflichtet sind, dem Anstaltsleiter bestimmte Informationen zu geben, ausnahmsweise der ärztliche Bereich und die Pfarrer natürlich.
Ah, ja.
Die fallen da ganz raus bei der Geschichte. Ja, ich habe mir mal überlegt, wie verhältst du dich, wenn niemand was von dir will?
So eine Frage der momentanen Funktion oder Rolle, die
du hatte. Du kannst ja nicht sagen, was der dir erzählt hat, du kannst dich doch nicht abspalten.
Ja.
Du machst ja zwar in deinem Job als psychologischer Psychotherapeut, aber bist ja trotzdem noch Mediziner.
Ja.
Und du kannst doch keine Schizophrenie entwickeln dadurch, dass du dann sagst, das habe ich jetzt als Psychologe gehört. Aber, dann muss ich dann weitergeben, aber als Arzt darfst du das denn.
Ja, ja.
Bist du nur befugt? Weiß nicht, was da passieren würde, kann ich nicht beantworten.
Aber praktisch hat es dann keine Rolle. Aber es ist nicht das Problem zu sein, wenn Sie es 50 Jahre gemacht haben.
Nee, also bis jetzt hat es, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, noch nie Probleme gegeben.
Ja. Also ich muss sagen, auch in der normalen Psychotherapie gibt es eine Güteabwägung, wenn es um Leben und Tod geht. Ja. Oder wenn
ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das gar keine Frage. Wenn ich also erfahre, dass jemand suizidgefährdet ist zum Beispiel, oder dass jemand wirklich droht, was zu machen, dann gebe ich das weiter.
Ja.
Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also das würde ich nicht, das würde ich nicht verantworten wollen, wenn dann jemand auf einmal da baumelt.
Ja.
Und den Fall hatten wir jetzt leider vor 3 oder 4 Tagen noch, da hat sich da einer erhängt.
Sind Sie denn noch im Job?
Ja, ich als psychologischer Psychotherapeut.
Ach, okay.
Ja,
sind Sie ja schon 40 Jahre oder wie lange haben Sie da JVA-Erfahrung?
Ja, auf allerdings auf Honorarbasis mache ich das nur noch, ein paar Fälle.
Ja.
Und ich habe sogar noch einen Vertrag als stellvertretender Anstaltsarzt. Da in der Geschichte. Den ich allerdings nicht ausübe, weil mir das zu schwer ist.
Ja,
okay. Das ist mir in meinem Alter jetzt wirklich arrogant. Der Drogenproblematik, die immer eine wesentliche Rolle spielen, der gesundheitlichen Geschichten, ist mir das zu schwierig.
Mhm.
Also das ist mir zu anstrengend allmählich. Das geht mir dann echt auf die Pumpe. Glaubt oder nicht, das funktioniert nicht mehr. Aber von der Seite aus, macht doch tatsächlich immer noch Spaß das.
Also was wir mitnehmen, weil tatsächlich, wir sind ja jetzt schon eine halbe Stunde in unserem Gespräch.
Gut,
das ist ja
immer
so ein bisschen unsere Zielzeit, sage ich mal. Erstmal ganz spannend, wir haben gelernt, in einer JVA gibt es eine medizinische Versorgung, die erstmal sehr umfassend ist. Hausarzt plus Facharzt und es gibt sogar spezielle Krankenhäuser, also Menschen hinter Gittern, sage ich mal.
Seit einiger Zeit ist es halt mal
seit einiger Zeit
kann man auch im Gefängnis überweisen, in die Gefängnisklinik.
Aber es ist natürlich
auch psychiatrische Gefängnisklinik.
Aber es ist trotzdem anders natürlich, weil die Möglichkeiten für Therapien zum Beispiel eingeschränkt sind. Auch freie Arztwahl hat man auch nicht. Bestimmte Sachen sind halt nicht so einfach möglich.
Straßenbahnfahrübungen kann man auch nicht machen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Das kommt jetzt an die Grenzen, auch in der Psychotherapie. Also bestimmte Übungen zum Beispiel, die man machen müsste, nicht ohne weiteres möglich sind. Oder ihr könntet da auch noch, würde jetzt zu weit führen, aber gewisse Sachen sind einfach nicht in dem Maße möglich, wie man sich die wünschen würde.
Aber vieles, haben wir gelernt, gibt es doch.
Geht auch. Ja. Und es ist dann so, wie in der, heißt in der Psychiatrie im Alltag, wie in der normalen psychiatrischen Versorgung im Alltag auch. Es gibt einen Facharzt für Psychiatrie, es gibt Psychopharmakotherapie, wenn denn möglich.
Richtig.
Es gibt Psychotherapie, wenn möglich. Es gibt auch Arbeitstherapie, wenn möglich.
Also Sport kann man machen,
habe ich gehört. Kann man machen.
Und ein letztes Wort noch zu dieser Geschichte ist, das ist das Neues, seit eine Entwicklung seit einiger Zeit und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, muss ich gestehen, dass also tatsächlich, das nennt sich psychiatrisch intensivierte Behandlung, PIP, dass das also massiv ausgebaut wird. In dem Rahmen bin ich also auch als Psychotherapeut tätig. Es ist immer ein regelmäßig ein Psychiater da und wenn es auch nur eventuell in Videosprechstunden ist, auf jeden Fall ist ja immer einer zu sprechen, dass also wirklich das Augenmerk darauf gelegt wird, wie die Versorgung der psychisch Kranken und in den JVAs verbessert werden kann. Das muss man klar sagen. Das ist eine ganz deutliche Entwicklung im Moment.
Also eigentlich ein schönes Schlusswort, dass es diese Entwicklung gibt, auch in einem Bereich, sage ich mal, die der Normalbürger vielleicht sonst keinen Einblick hat. Und normalerweise machen wir immer einen Podcast, um zu inspirieren. Ich glaube, heute können wir höchstens inspirieren, vielleicht mehr darüber nachzudenken, dass es tatsächlich Bereiche in der Gesellschaft gibt, die gar nicht so zugänglich normalerweise sind. Man kann nicht einfach in der JVA gehen und sich angucken, wie da Menschen leben oder wie die behandelt werden. Wir haben aber auch in den Shownotes ein paar Links, sag ich mal, ja. Wer sich also für das Thema interessiert.
Mir fällt dazu ein, wir haben ja vielleicht auch Hörer, die in der JVA sind.
Vielleicht haben wir auch Hörer,
Und wenn ich jetzt diesen Podcast von heute mir im Kopf nochmal Revue passieren lasse, würde ich sagen, wäre das so eine Botschaft an Menschen, die vielleicht davon betroffen sind, auch das ruhig mal zuzugeben und die Möglichkeiten zu nutzen. Anscheinend gibt es da mehr Möglichkeiten, als man vielleicht denkt, dass man sozusagen auch zugeben kann, dass man psychisch in der Krise ist und dann gibt es Krankenpfleger, es gibt einen Anstaltsarzt, es gibt Konsiliarpsychiater.
Videotherapie habe ich sogar gehört. Genau, die Psychologen, die da sind, muss ich auf meine Kollegen oder Sozialarbeiter, die sich drum kümmern, die Drogenberatung. Da ist eine ganze Menge an Dingen da, die sich da drum kümmern, tatsächlich.
Sehr schön. Super. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Also ich bin ja schon ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich höre, wie viele Jahre Sie das machen. Und ich finde auch eine tolle Botschaft, das haben Sie ganz glaubwürdig rübergebracht, dass das auch eine schöne Arbeit ist. Also das heißt, man könnte ja immer so den Eindruck haben, kennen wir von Psychiatrie, dass die Menschen denken, das muss schlimm sein und das muss ganz, ganz anstrengend und bitter sein. Und wir sind ja jetzt aus der Psychiatrie und sagen, das ist ein tolles Arbeitsfeld und versuchen das ja auch zu vermitteln. Mhm. Und Sie konnten genauso gut vermitteln, dass Arbeiten in der Justizvollzugsanstalt ein tolles Arbeitsfeld ist und dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch, sag ich mal, dem aufgeschlossen gegenüber zu sein.
Ich muss noch eins dazu sagen, dass mir wirklich, ob du glauben oder nicht, in 40 Jahren nicht passiert ist, dass irgendein Inhaftierter versucht hat, einen anzugreifen.
Vielleicht ein bisschen auch als Werbung an die Profis, die uns hören, also angehende Psychologen, Ärzte, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter. Das Gefängnis ist auch, kann ein erfüllender Arbeitsplatz sein.
Ja. Sehr schön. Ja. Super. Ja, herzlichen Dank. Ja,
vielen Dank auch.
Das war die 41. Folge unseres Podcasts. Und wir hoffen, dass wir Interesse geweckt haben, für so ein besonderes Thema und auch vielleicht für die Arbeit in der JVA und vor allen Dingen auch für die medizinische und psychiatrische Versorgung der Menschen, die in einer JVA untergebracht sind. Und wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine Folge. Und wir sagen
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss,
Dr. Devos. Bis zum nächsten Mal. Danke, Dr. Devos.
Tschüss.
Tschüss.